kennt sich, man schätzt sich. Der Podcast mit Tino Casali und Mario Hochgerner.
Mario, hast du dir schon das neue Cappuccino-Trikot von Österreich bestellt?
Cappuccino-Trikot nennst das du?
Ja, oder? Es ist heute auch so beworben worden, die Kaffeekultur Österreichs soll es darstellen.
Ah, da bist du besser informiert als ich. Ich habe es heute nur kurz gesehen, habe noch keine Meinung dazu. Ich bin mir nicht ganz sicher. Muss es live sehen, damit ich es bewerten kann. Aber es ist jetzt auf den ersten Blick spannend, würde ich sagen.
Ja, mit Marmor und so weiter.
Aber ich muss sagen, nach dem Heimtrikot, das war jetzt das Auswärtstrikot, was heute präsentiert wurde, nach dem Heimtrikot hat es ja nur fast besser werden können. Ich bin nicht wirklich zufrieden mit dem
Das gefällt auch nicht, das Heimtrikot. Ist ja schlicht, oder?
Ja, ich find's unspektakulär. Ich hätte mir mehr erwartet, ich hätte mir mehr gewünscht. Ja. Mir gefällt das neue Logo auch nicht wahnsinnig gut auf dem Dress. Ich finde, das hätte man ein Stück weit eleganter lösen können. Aber gut, bin modisch vielleicht nicht die Benchmark.
Also du wirst das nicht bestellen, kurz gesagt.
Ich werde während der Fußball-Weltmeisterschaft mit einem Österreich-Trikot am Start sein.
Wir möchten heute über den Verein sprechen, zum Thema Trikots, der Leverkassemmel am Arm haben, ganz präsent.
So ist es, ja. Schaut geschmackvoll aus, muss ich sagen. Und
im wahrsten Sinne des Wortes, sehr schön.
Wir freuen uns sehr über den Sportdirektor der SV Ried. Wolfgang Vierler ist heute bei uns Gast.
Servus.
Ein Wort zur Leverkassemmel.
Ja, wir haben bei uns ein paar Werte definiert, die SV Oberbank Ried auszeichnen soll. Einer davon ist anders sein. Und ich glaube, die Leverkassemmel passt da ganz gut dazu. Normalerweise sagt man, Wien ist anders, jetzt sagt man, Ried ist anders. Und das ist auch schon eine Verbindung auch zu mir. Insofern passt sie, glaube ich, ganz gut dazu. Und ich kann es auch nur empfehlen, weil sie wirklich hervorragend schmeckt.
Wären wir die unangenehmen Dinge gleich einmal los. Es gab beim Cupspiel gegen den Konkurrenten LASK fast unschöne Szenen, können wir sagen, zwischen Trainer Maximilian Senft und Didi Kübauer. Wolfgang, wie hast du das wahrgenommen? Handshake verweigert. Unangenehm, oder?
Ja, unangenehm auf jeden Fall. Ich glaube, ich möchte das Thema jetzt auch nicht mehr zu emotional aufbauen. Ich denke, sind jetzt doch ein paar Tage auch vergangen seit diesem Spiel und man sollte jetzt, glaube ich, auch nicht auch die Sache mal auf sich beruhen lassen. Fakt ist aber auch, dass aus meiner Sicht nicht ins Stadion gehört, dass von beiden Seiten auch Dinge vorgefallen sind, die vielleicht nicht so hätten vorfallen sollen. Und auf der anderen Seite denke ich auch, dass er eigentlich mit dem Abpfiff von einem Spiel auch wieder in Ordnung sein sollte. Ich glaube, zwischen Anpfiff und Abpfiff tut jeder alles, was er kann, damit sein Team erfolgreich ist. Nach dem Abpfiff soll es meiner Meinung nach auch dabei bleiben und ja, gut. Es ist jetzt, kann ich sagen, glaube ich, auch nach dem, was nach dem Spiel passiert ist, bei der SV Ried auch keiner mit einem gesteigerten Bedürfnis da, dem Didi Kübauer in nächster Zeit einmal die Hand zu geben. Also insofern ist es, glaube ich, auch etwas, was auf Gegenseitigkeit beruht. Trotzdem am Ende sollte es, glaube ich, in einem gewissen Rahmen bleiben und es ist am Ende ein Fußballspiel und auch nicht mehr.
Eine Frage dazu aber noch. Es wurde ja auch die Spielweise der SV Ried kritisiert vom gegnerischen Trainer. Wie geht's denn mit der Kritik um? Weil immerhin muss man sagen, als Aufsteiger hat man mit dem Abstieg nicht wirklich viel zu tun. Man war im Cup-Halbfinale, fast im Finale. Man kann sich ja nicht alles schlecht reden lassen, oder?
Ja, und vor allem, wenn man eine gewisse Einordnung dazu gibt. Ich denke, wir haben jetzt zwei, würde ich sagen, größere Punkte, die uns vielleicht stückweise unterscheiden von anderen Clubs. Das sind natürlich die langen Einwürfe und das sind bei Abstößen die Variante, dass wir den Niki Havener nach vorne spielen. Ich bin ehrlicherweise, verstehe ich jetzt den Unterschied nicht ganz zu dem, was alle anderen Clubs tun, die hohen Bälle beim Abstoß dann auf ihren Zielspieler, was meist der Stürmer ist. Den Unterschied habe ich noch nicht ganz erkannt und wenn ich jetzt auch gerade das Cupspiel hernehme, dann habe ich jetzt vom LASK auch nicht so viel gesehen als hohe Bälle auf Daniel Rencalajic. Und warum auch nicht? Ja? Also wir spielen ein sehr hohes Pressing, wir haben da immer wieder gute Ballgewinne, das wollten die vielleicht auch uns nicht geben. Du hast gegen Daniel Rencalajic sicherlich auch als Innenverteidiger immer wieder deine Themen, weil es einfach extrem schwer zum Verteidigen sind beide. der eine, der so mehr im Zwischenraum da kommt, der andere, der Tieflauf, beide sehr körperlich stark, können gut spielen. Warum sollte LASK nicht diese Geschichte nutzen? Und auf der anderen Seite, warum sollten wir unsere Standards oder Niki Havener nicht nutzen? Ich glaube, es liegt doch irgendwo gerade an diesen Top-5-Mannschaften, uns ihr Spiel aufzuzwingen und nicht umgekehrt. Und am Ende hatten wir, glaube ich, 16 Ecken und weiß nicht wie viele Torschüsse und aus meiner Sicht zumindest auch ein reguläres Tor erzielt, noch dazu zu unserem Tor. Also glaube ich schon, dass wir dem Gegner das Spiel aufgedrückt haben und das war, ja, hat sich jetzt so ein bisschen irgendwie etabliert, dass man das jetzt dementsprechend anspricht. Ich glaube, dass wir in allen Spielphasen sehr gute Lösungen haben, wenn man jetzt das zweite Tor von uns gegen Blau-Weiß Linz sieht. Das war von hinten raus kombiniert, wie man selten in der Bundesliga sieht. Also ich finde dieses ein Stück weit unreflektiert, einfach das Thema ja immer wieder so aufzumachen. Und es zeigt aber auch aus meiner Sicht, dass die Gegner wenig Antworten darauf haben, weil sonst wäre es ja nicht so ein großes Thema für sie.
Ich hätte eine Frage, Wolfgang, weil das war jetzt ein Thema bei uns in Essen sogar. Ist bis nach Essen drüber geschwappt, DSV Ried sogar. Das Thema mit dem Yusuf Maat, der die Einwürfe bei euch macht, der hat ja Handschuhe an. Sind das spezielle Einwurfhandschuhe?
Sind jetzt keine Einwurfhandschuhe in dem Sinn, aber ja, ich glaube, es zeichnet uns auch irgendwo aus, dass wir überall versuchen, noch ein paar Prozentpunkte rauszuholen. Es ist halt auch einfach so von den Ressourcen her bist du halt nicht in einer Liga mit anderen Clubs und da musst du halt auf anderen Wegen versuchen, so wie die bekannte Geschichte von David gegen Goliath, wo du einfach deine eigenen Waffen kreieren musst. Und das sind so Handschuhe mit einem besonderen Grip, würde ich sagen, aber jetzt keine, also irgendwie speziell designten oder sonst irgendwas, sondern einfach Handschuhe mit einem gewissen Grip, wo vielleicht der Ball dann noch ein 2-3 Meter weiter fliegt.
Wir sind schon voll im Thema und man spürt in den ersten Sekunden, Minuten, dass der Name Programm ist. Du hast gesagt, ihr seid anders und ihr müsst anders sein. Was ist die große Herausforderung bei einem Club oder was sind die großen Chancen auch bei einem Club wie der SV Ried? Kann man es nur schaffen, wenn man anders ist?
Nur schaffen. Also ich glaube, wenn du dasselbe machst wie alle anderen, die mehr Mittel haben als du, dann wird es immer schwierig, glaube ich. Und insofern denke ich, dass das vielleicht jetzt gerade sogar in einer umgekehrten Art und Weise funktioniert, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ohne das in irgendeiner Form zu werten, aber auch bei Sturm Graz wird relativ weit eingeworfen, auch WSG Wattens macht mit Sulzbacher weiter Einwürfe, wird das eigentlich eher von uns kopiert als umgekehrt. Also diese Andersartigkeit geht ja dann in beide Richtungen. Aber ich glaube schon, dass du halt in irgendeiner Form dich abheben musst und deine Stärken zu Waffen machen musst. Und das wird halt meistens dann etwas sein, wo man als Mannschaft auftritt, wo man gewisse Prozent irgendwo rausholt. Und ich möchte es aber trotzdem am Ende des Tages auch nicht auf die Standards oder sonst irgendwas reduzieren, weil ich einfach auch glaube, dass viele Spieler, also viele Mannschaften gegen uns sich auch anders aufstellen, also wirklich die Aufstellung verändern, und auch ihre Spielweise ein Stück weit anpassen, weil auch unser Pressing sehr gut ist, weil wir hoch anlaufen, weil wir auch versuchen, wenn wir in einem geordneten Spielaufbau sind, dort unsere Lösungen zu finden. Also ich glaube eigentlich, bei uns geht es irgendwo ein Stück weit darum, auf verschiedenen Ebenen Waffen zu entwickeln, um dem Gegner wehtun zu können. Und das ist so etwas, was wir uns eigentlich vor der Saison vorgenommen haben, in vielen Bereichen einfach unangenehm zu sein. Das gelingt uns teilweise sehr gut, teilweise noch nicht so gut und das wird immer so ein Prozess sein. Und ich möchte auch gar nicht so ein Stück weit auf diese Andersartigkeit, sondern eigentlich aufs Thema Entwicklung legen und lenken, weil wir einfach ein Club und ein Verein sein wollen, der seine Sachen gut entwickelt, der seine Sachen dorthin entwickelt, um in der Bundesliga sich etablieren zu können. Und das ist eigentlich so ein Stück weit das Ziel. Weil wie gesagt, die Verfügbarkeit, die wir haben bei diversen Sachen, hat ja jeder andere auch. Also das ist ja innerhalb der Regeln und deswegen ist auch so ein Stück weit etwas, was ich noch nicht ganz durchblickt habe, warum sich da alle so dran reiben. Weil ja, am Ende des Tages jeder nach seinen Stärken spielt und jeder seine Stärken versucht einzusetzen, um den größtmöglichen Erfolg zu haben.
Wolfgang, ihr seid vor 3 Jahren abgestiegen aus der Bundesliga und seid dann mit einem klaren Plan, den du gehabt hast, mit Max Senf zusammen wieder aufgestiegen. Das war wirklich beeindruckend, dass du schon vorab schon gesagt hast, das ist der Plan und so werden wir wieder zurückgekommen. Was waren die Schlüsse, die ihr gezogen habt mit dem Abstieg? Weil ihr seid komplett anders zurückgekommen in die Bundesliga.
Ja, also ich denke, es war eher so aus den Geschichten, die zum Abstieg geführt haben. Ich glaube, dass Ried halt, diese Stadt mit 13.000 Einwohnern, und das ist seit 1990 einer von 5 Clubs. Ich hoffe, dass der Fakt stimmt, weil ich benutze ihn immer auch, wenn wir mit Spielern reden.
Es wird keiner noch googeln, der stimmt sicher.
Einer von 5 Clubs, die seitdem immer in der ersten oder zweiten Liga spielen in Österreich. Natürlich, wenn man Red Bull und Austria Salzburg ein Stück weit trennt voneinander. Und das heißt, es ist über ganz lange Zeit einfach über den Verhältnissen eigentlich gearbeitet worden und gespielt worden und sich hinentwickelt worden. Und ich glaube, wenn sowas passiert und du dann ein Stück weit nicht, also dieses Erfolgsmodell fährst und dann das nicht immer wieder anpasst und immer wieder neu denkst, weil das in den letzten 5-10 Jahren sich einfach alles in der Welt und natürlich auch im Fußball so schnell entwickelt, dann führt das automatisch dann wieder zu mehr Mittelmäßigkeit, weil, wie gesagt, die Ressourcen sind ja nicht wie die von den anderen, deswegen musst du da halt auch besser arbeiten. Und ich glaube, das ist in Ried so ein Stück weit passiert, ohne dass ich das wem vorwerfe, weil das ist ja auch normal nach so einer langen Zeit. Und wir haben das in diesem, oder ich bin ja schon seit 6 Jahren im Verein, 3 Jahre als Akademieleiter, und ich habe das schon so ein Stück weit länger gespürt, dass da einige Dinge nicht mehr so laufen, wie sie vielleicht auf diesem Top-Level laufen sollten. Und wir haben uns dann hingesetzt, nachdem das dann leider passiert ist, dass wir abgestiegen sind, und haben gesagt, okay, was müssen wir verändern? Und der erste Punkt, wir haben dann so einen 5-Punkte-Plan erstellt. Ich glaube, das ist auch viel wichtiger als der 2-Jahres-Plan, also diese 5 Punkte, wie wir dort überhaupt hinkommen, also was wir erreichen wollen, das war ja eh irgendwo klar. Jeder will ja irgendwie das Maximalste erreichen, aber wie man dorthin kommt, ist so die Frage. Und da war der erste Punkt eigentlich so ein Kulturwandel, zumindest bei uns im Trainingszentrum. Man ist ja, also da finde ich halt, dass oftmals Verantwortliche im Sport, egal ob es jetzt Cheftrainer, Sportdirektoren sind, zu wenig drauf schauen. In welcher Kultur bewege ich mich gerade? Wo bin ich? Bin ich in einer Großstadt? Bin ich in einer Stadt, die, welche politischen Ansichten sind da, welche Kultur herrscht dort, wo bewege ich mich gerade, was wollen die Fans im Stadion sehen, was ist denen wichtig? Ich kann mich da an ein prägendes Beispiel erinnern, wo ich mal bei Real Madrid war, gegen Dortmund in der Champions League, da haben sie 3-0 geführt im Champions League Viertelfinal Hinspiel und haben in der 93. Minute hätten sie einen Konter fahren können und haben den Angriff abbrochen nach hinten gespielt. Also so sauer habe ich ein Stadion selten erlebt. Die wollten es 4-0 sehen. Das war einfach deren Kultur in dem Stadion dort. Und genauso hat jeder Verein so seine Kultur. Und in diese Kultur, die in der Region herrscht oder in der Stadt oder wo auch immer du arbeitest, musst du deine eigene Kultur finden, wie du im Gebäude miteinander arbeitest. Und das war für uns brutal wichtig. Und der erste dieser 5 Punkte, was wir verändern wollen. Und wer Kultur verändern will, muss dann am Ende des Tages auch Leute verändern, weil du musst die ja alle mit auf deinen Weg nehmen, und wer dazu vorbelastet ist, hat, glaube ich, hat es einfach schwer und kann auch schwerer überzeugt werden, auf so einen Weg mitzugehen. Und deswegen sind jetzt außer Max, Lukas Brandl, unser technischer Direktor, und dem Philipp Pommer eigentlich niemand mehr da, der damals beim Abstieg dann da war. Wie gesagt, das liegt jetzt nicht an den Leuten, sondern einfach, dass wir einen neuen Weg gehen wollten. Und ja, so das Thema Arbeitskultur im Trainingszentrum, wofür wollen wir stehen, wie wollen wir machen? Kultur ist, was akzeptiert wird. Das war für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt und sicher der Startpunkt, um etwas Neues aufzubauen. Das hat ja auch nicht vom ersten Tag an funktioniert. Und so haben wir dann von dem heraus, haben wir dann die anderen 4-5 Punkte auch definiert. Ich möchte jetzt nicht zu lange antworten, aber ich glaube, das war so der Startpunkt, den wir gemacht haben. Und vielleicht noch ein kurzer Satz dazu. Wir hatten ja davor auch schon in der Akademie mit dem Lukas Brandl und mit mir ein sportliches Konzept erstellt, und das haben wir dann zu den Profis mitgenommen. Das heißt, es ist auch ein sehr spezieller Weg aus meiner Sicht, dass ein sportliches Konzept aus der Akademie in den Profibereich kommt und nicht vom Profibereich allen anderen vorgegeben wird. Und das haben wir dann, da haben wir dann die Profis dann mit integriert, und daraus hin hat sich dann ein Spielstil, auch natürlich mit der Mithilfe von Max, ein Spielstil entwickelt, für den wir halt am Ende stehen wollen und den wir aber auch ständig evaluieren.
Ich möchte noch kurz eingehen auf das Kulturentwickeln, weil das fand ich sehr spannend. Das heißt, die Kultur, die ihr jetzt in Ried habt, implementiert, wenn du jetzt woanders wärst, bei einem anderen Verein, in einer Großstadt, würde der Verein und die Mannschaft anders Fußball spielen, obwohl du Sportchef bist?
Ja, 100%. 100%. Weil was die Leute im Stadion sehen wollen, ist, also jetzt kann man Kultur für Österreich hernehmen, Fußballkultur in Österreich, die ist ja geprägt von, zumindest in den letzten 10, 15, 20 Jahren, war ja auch nicht immer so, also ich erinnere an die Austria der 80er, 70er, 80er Jahre zum Beispiel oder ganz früher mit Schindler und so weiter, da waren wir ja, oder in den 50er Jahren, da waren wir ja Nation der Scheibausspieler und der hohen Fußballkultur. Das hat sich jetzt ein Stück weit verändert irgendwo und ich glaube auch in dem, was so jetzt der 0815 österreichische Fußballfan sehen will, dann werden wahrscheinlich 80% sagen, ja, ich will, dass man schnell nach vorne spielt und so weiter und so fort. Und es ist aber trotzdem was anderes aus meiner Sicht, wenn du bei der Austria arbeitest in Wien, als wenn du in Ried arbeitest. Das ist ja völlig logisch, weil, noch einmal, ich sage, Kultur ist das, was akzeptiert wird. Und vielleicht wird bei der Austria was akzeptiert, was in Ried nicht akzeptiert wird, wird in Ried was akzeptiert, was bei der Austria nicht akzeptiert wird. Das kann am Platz sein, das kann aber natürlich auch um den Platz herum sein. Und ja, da haben wir natürlich auch ein Stück weit, sage ich jetzt mal, mit meiner Wiener Herkunft auch ein paar Dinge lernen müssen und mit mir aneignen müssen, was dann irgendwo funktioniert oder womit ich gar nicht anfangen muss. Und das würde schon für mich bedeuten, dass ich das anpassen würde, je nachdem, wo ich arbeite. Der Großclub hat ein ganz anderes Mindset, was er erreichen soll und so weiter und so fort. Da musst du dich dementsprechend anpassen, ohne deine Grundüberzeugungen natürlich zu verlieren.
Wolfgang, ich möchte auch kurz reingrätschen. Kultur und so eine Entwicklung kostet ja Zeit und langen Atem. Wie wichtig sind auch zwischendurch Erfolgserlebnisse und wie stark muss man sein, wenn diese nicht gleich eintreten, dass man wirklich den Kurs hält und auch das Vertrauen bekommt?
Ja, also zum einen brauchst du natürlich immer Erfolgserlebnisse, auch um Überzeugung, zu implementieren und Überzeugung zu bekommen. Dort, wo du halt sagst, na wartet's noch, in 2 Jahren wird es dann soweit sein, wird halt jeder sagen, ja, das ist nett, aber so lange haben wir jetzt keine Zeit. Du musst immer dazwischen natürlich irgendwo Fortschritte sehen, die auch das Vertrauen, was wir auch vom Vorstand bekommen haben, das auch rechtfertigen. Ich kann mich aber auch an Tiefpunkt erinnern, wie nach dem dritten Spieltag am FAC-Platz bei 35 Grad gegen Stripfing 1-0 verloren und dann nachher bin ich gefragt worden, wie man gegen die waren ja sozusagen tagsüber noch arbeiten und spielen jetzt gegen uns, was natürlich nicht gestimmt hat, aber so war die Einstellung ein Stück weit zu dem. Da waren schon ein paar Momente dabei, wo man sich dachte, puh, wo kann das eigentlich hingehen? Und dann hast du aber auch gewisse Erfolgserlebnisse drin gehabt. Wir haben dann in der ersten Hinrunde, in der ersten Saison 8 von den letzten 9 Spiele gewonnen, teilweise sehr überzeugend mit 3, 4, 5 Toren Unterschied. Und dann war in der Winterpause eigentlich das Thema, na, wir werden im ersten Jahr schon aufsteigen. Also so schnell geht das dann. Aber ohne diese Serien oder ohne dieses Gefühl, dass ein Fortschritt auch passiert, natürlich geht es im Fußball auch nicht. Und das ist ja auch immer das, was für einen Trainer und Sportdirektor auch wichtig ist, dass die Spieler dir das glauben, dass das zum Erfolg führen kann, was wir da tun. Und ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist. Und ohne Vertrauen von der Vereinsführung, von den handelnden Personen, ohne Vertrauen von den verschiedenen Ebenen, nenne ich es jetzt einmal, in der Hierarchie, funktioniert im Fußball ja sowieso nichts, weil ich kenne den Sportdirektor bzw. den Trainer noch nicht oder die Mannschaft, die jedes Spiel gewonnen hat. Und insofern gibt es immer Momente, wo du Vertrauen brauchst und wo aber du das Vertrauen dann noch am Ende des Tages rechtfertigen musst.
Mein Eindruck von der SV Ried ist vor allem aktuell, dass sie eine extrem gute Kaderstruktur haben, mit extrem starken Führungsspielern. Ich denke so an Solbauer, Habener, Leitner, die da hinten schon einmal sehr viel zusammenhalten, auch Rasen und so weiter, die ich auch persönlich kenne. Und ich glaube auch, dass die dem Max Senft vieles abnehmen, weil sich die vieles selber regeln können, innerhalb der Mannschaft. Wie wichtig ist es, solche starke Charaktere drin zu haben?
Ja, ich glaube, es ist extrem wichtig. Ich habe ja nach dem letzten Spiel in der Bundesliga, das war gegen den WRC, habe ich auch gesagt, wir wollen eine Kabine haben. Und das ist, glaube ich, eine Kabine zu haben, ist im Fußball brutal wichtig. Ich glaube, es ist alles, was sich in der Kabine regeln lässt, kommt dann weniger zum Trainerteam, kommt dann weniger im Verein auf und ist dann einfach drinnen geregelt. Und da helfen dir natürlich solche Spieler, die auf verschiedene Arten und Weisen natürlich auch ihre Führungsrolle ausleben. Ich bin da immer auch so jemand, der auf dieses Thema auch ein Stück weit kritischer schaut, weil wir sagen immer, die Fußballer oder die Spieler, die sollen Führung übernehmen, aber die müssen ja auch ihre Persönlichkeit in diese Führung reinbringen, die müssen auch verstehen und wissen, was Führung bedeutet. Ist es jetzt dann nach einer Niederlage in der Kabine stehen und alle anschreien? Ist es vielleicht in einem richtigen Moment einmal in der Kabine das Wort ergreifen? Ist es mit kleinen Gesprächen unter vier Augen? Das sind ja Dinge, die man denen auch nicht allein lassen kann, glaube ich. Und das macht unser Trainerteam sehr gut, denke ich, dass sie sehr viele Gespräche führen und auch unsere Führungsspieler versuchen zu unterstützen, auch in dieser Kabine, diese Hierarchie auch herzustellen. Und ich denke, ich bin da jetzt kein großer Fan davon, von zu flachen Hierarchien bei solchen Sachen, weil ich einfach glaube, dass jeder seine Rolle kennen muss. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass weiß ich nicht, wie die Führung vor 30 Jahren war, mit nur mehr Peitsche. Das funktioniert natürlich auch nicht mehr. Und das finde ich halt, dass unsere Führungsspieler sehr gut machen, so klare Dinge einfordern und trotzdem dann 5 Minuten später den Arm und den Spieler herumlegen und ihm erklären, dass man eigentlich nur das, oder ihm das Gefühl vermittelt, dass man eigentlich das Beste für ihn will. Und ich glaube, das ist moderne Führung, dass man schon Standards hat, dass man die auch einfordert, aber dass man gleichzeitig auch immer wieder so diese menschliche Seite dahinter vermittelt, dass es jetzt nicht um eine Kritik am Menschen geht, sondern eigentlich immer um die Sache.
Vor allem hat der Tino ja nur einen Teil der Kaderstruktur, der gelungenen Kaderstruktur angesprochen, die erfahrenen Spieler. Ihr seid auch Anlaufstelle für U21-Nationalspieler. Ihr macht Leihgeschäfte mit spannenden Talenten in der Bundesliga. Wie wichtig ist euch auch das, die Plattform für junge Österreicher zu sein?
Jeder sportlich Verantwortliche, der Sportdirektor ist oder Geschäftsführer Sport, der geht ja in diese Position rein, weil er ein gewisses Motiv hat, was drüber hinausgeht, was jetzt jedes Wochenende passiert. Es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Bei mir ist es ganz klar so, dass ich in meiner Rolle irgendwo auch einen Auftrag für den österreichischen Fußball sehe, weil ich auch weiß, dass die Bundesliga nur dann funktioniert, wenn das Nationalteam gut ist und das Nationalteam nur dann gut funktioniert, wenn die Bundesliga gut ist und gut funktioniert. Und wir sehen es ja gerade jetzt, wenn es ein Stück weit schwieriger wird, auch in den internationalen Bewerben, dass wir da was tun müssen und dass wir da ein Stück weit auch unsere Verantwortung auch wahrnehmen müssen. Und das sehe ich bei mir halt auch so als Grund. Ich komme aus der Akademie-Ausbildung. Ich habe immer mit jungen Spielern arbeiten wollen und gearbeitet. Und für mich ist es eigentlich so mein, nennen wir es jetzt mal Nordstern, irgendwo da auch immer meinen Beitrag zu leisten, weil ich denke, wir sind als Bundesliga-Sportverantwortliche, können wir immer dann drüber reden, warum Nationalteam bei dem Lehrgang jetzt verloren oder was auch immer. Ich meine, momentan läuft es ja sehr, sehr gut, aber wir müssen schon unseren Beitrag auch dazu leisten, dass der österreichische Fußball sich weiterentwickelt. Und das geht halt über junge Österreicher, weil wo sollen die spielen, außer bei uns in der Liga? Und da ist es mir ganz, ganz wichtig, auch diesen Jungs auch eine Chance zu geben, sei es aus der eigenen Akademie oder auch aus anderen Akademien, wo es vielleicht aus verschiedenen Gründen auch dann nicht mit dem Sprung funktioniert. Das ist mir sehr wichtig und wir dürfen einfach im österreichischen Fußball den Anschluss nicht verlieren und dürfen auch nicht zu einer Liga werden, die für alle anderen ausbildet, nur für uns selber nicht.
Aber das ist ja in Zeiten von Punkteteilung. Ich habe vor kurzem erst mit einem Verantwortlichen gesprochen, der mir den Satz gesagt hat, wenn wir gerettet sind, wenn wir fix nicht abgestiegen sind, dann lasse ich auch die ein, zwei Jungen einmal spielen. Es ist halt der schmale Grat, oder? Mit Punkteteilung,
ja,
100, großer Druck in Richtung Abstieg.
100%. Aber die Frage ist ja immer, nehmen wir jetzt ein Beispiel, Marcel Sabitzer bei der Admira vielleicht oder dann bei Rapid oder kann sich jetzt jemand noch erinnern, was da mit dem Verein war, als in den Momenten, wo er gespielt hat? Weiß da jetzt jemand noch, waren die hinten drin, waren die in der Mitte? Also ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass er bei der Admira gespielt hat und ich weiß, dass er da in die Bundesliga gekommen ist und ich weiß, dass er von dort an eine Top-Karriere hingelegt hat. Und also ich verstehe das natürlich und kann das auch 100% nachvollziehen. Ich bin auch deswegen froh, dass die Punkteteilung nächstes Jahr dann nicht mehr da ist in der Bundesliga. Aber ich glaube halt, überzeugt bin ich ja dann erst, wenn ich es auch in schwierigen Phasen umsetze. Und das versuche ich halt zu leben oder versuchen wir auch zu leben. Da bin ich ja nicht alleine, sondern Da gehört ein ganzer Verein dazu, da gehört auch ein Trainer dazu. Und ja, auch mein Team gehört da dazu. Und wir haben am Wochenende gesehen, dass dieser, ich nenne das jetzt mal jugendlicher Leichtsinn, dann auch vielleicht mal in eine andere Richtung gehen kann. Aber ja, diese Erfahrung müssen die Jungs halt sammeln und dann werden es auch bessere Spieler werden. Und nur dann, wenn sie in dieser Crunch-Time auch reinkommen, werden sie ja auch wachsen. Ich meine, Spieler sind ja auch nicht blöd, die wissen halt auch, okay, wenn ich jetzt im unwichtigen Spiel zweimal reinkomme, dann wird das jetzt nicht daran liegen, dass der Verein so überzeugt von mir ist. Und ich glaube, dass unsere Jungs das auch immer wieder zurückzahlen und das aber natürlich jede Woche eine Herausforderung ist, weil der junge Spieler wird halt mal einen Fehler machen, den ein älterer Spieler vielleicht nicht macht oder wird in einer Situation mal anders reagieren. Aber das ist halt irgendwo eingespeist und dafür haben wir auch dann ältere Spieler, die ihre Leistung stabiler bringen müssen und die vor allem dann in diesen Fällen auch den Jungs zur Seite stehen müssen.
Ich finde das aber mit der Punkteteilung wirklich schwierig, weil ich natürlich auch den anderen Weg nachvollziehen kann, dass ein Verantwortlicher sagt, zuerst muss ich mal schauen, dass ich überhaupt noch einen Job habe in Zukunft. Nur dann kann ich den auch nachhaltig fördern, den Jungen.
Ja, und ich muss auch dazu sagen, also das ist jetzt schon noch mein Input, den Kontext, den ich dazu geben möchte. Es ist in Ried, du musst ja auch keine Titel gewinnen jetzt in dem Sinn. Also wir hätten jetzt gerne den Cup gewonnen, aber das wäre ja Draufgabe. Aber das ist natürlich bei größeren Clubs eine andere Erwartungshaltung da. Und trotzdem glaube ich, dass auch diese, wir spielen ja jetzt auch nicht in der Premier League, so dass das unmöglich ist, dass der junge Spieler ihren Step gehen können. Und die Frage, die ich mir halt immer stelle, ist, wer soll denn die jungen österreichischen Spieler ausbilden, außer wir in unserer Liga? Also die Frage stelle ich mir halt und am Ende des Tages müssen wir dafür sorgen, dass das Nationalteam auf konkurrenzfähigem Niveau spielen kann, weil sonst wird der Fußball in Österreich unattraktiver und da möchte ich halt dagegen wirken oder möchten wir halt dagegen wirken.
Wolfgang, hast du Ziele, die du dir aufschreibst, also klar, nicht absteigen in der Situation vom SV Ried, klar, aber auch so, ich möchte einen Signature-Transfer in meiner Zeit als Sportdirektor machen, oder so Ziele, die weg vom sportlichen Erfolg gehen?
Mare Hochgern als Pressesprecher zum Beispiel.
Das wäre ein Signature-Transfer.
Vom Pulsier Loseisen.
Du, mit der Leberkäse in Ried, sofort.
Das wird man dann alle bei Sky Sport erfahren, wenn der Weg zustande kommt. Na, natürlich. Also die Frage ist ja, beim Trainer ist relativ klar, was Erfolg ist. Ja. Gewinnst das Spiel, ist erfolgreich, wenn nicht, dann nicht. Beim Sportdirektor hatten wir jetzt auch verschiedene Modelle, dass es Hand in Hand geht, dass du sportlich überragend bist und dann leichter Spieler transferierst. Das ist ja logisch, weil ja zum Beispiel Rapid jetzt in der erfolgreichen Conference League Saison dann auch so, dass dann einfach automatisch gewisse Begehrlichkeiten geweckt werden. Für mich geht es immer darum, wir haben in der Vergangenheit jetzt ein paar Spieler verkauft, aber wir haben auch ein paar Spieler Angebote auch abgelehnt. Für mich geht es schon darum, sportlichen Erfolg zuerst zu haben, weil damit sich einfach alles weiterentwickelt. Und trotzdem ist jetzt ein Moment gekommen im Sommer, hoffe ich zumindest, dass wir auch am Transfermarkt nochmal anschreiben können, weil dass dich das auf eine andere Sphäre am Markt auch bringt. Ich meine, da ist auch viel Psychologie dabei, da ist auch viel, sind auch viele so Verhandlungsgeschichten dabei. Und wenn auf transfermarkt.at steht, unser teuerster Transfer sind 750.000 in der Vereinsgeschichte, dann wird jetzt keiner kommen und 3 Millionen für ihn zahlen, egal was der tut. Weil die werden halt sagen, okay, aber euer Rekordtransfer ist da. So, also das muss auch in einer Relation sein. Wenn dein Rekordtransfer vielleicht mal 2 Millionen sind, dann, wie Sie hier erzählt, dann wird das auch in andere Sphären gehen. Und ich glaube, da müssen wir als Verein jetzt schon noch im Sommer, wenn es natürlich die Möglichkeit gibt, das ist ja Angebot und Nachfrage, unsere Steps machen, um den Verein auch wirtschaftlich in andere Sphären zu bringen und damit dann auch auf den sportlichen Erfolg ein Fundament zu haben.
Wenn du jetzt dann für nächste Saison schon die Kaderlisten vor dir siehst, wie gefüllt ist das Blattelpapier jetzt schon oder wie weiß ist es noch? Jetzt, es ist Länderspielpause im März. Wie sehr bist du da schon drin gerade in der Thematik?
Ja, das ist, ich glaube, da kann ich für jeden sportlich Verantwortlichen im Profifußball reden. Also das ist nicht nur auf Österreich bezogen, sondern wirklich im Profifußball, dass das ein so laufender Prozess ist, dass man nicht nur für dieses Transferfenster plant, sondern auch für die dann nachkommen, weil jeder Vertrag, den du hergibst, der ist ja jetzt meistens nicht für einen Monat oder für ein Jahr oder 6 Monate oder was auch immer, sondern für einen längeren Zeitraum. Und das bedeutet, dass du ja auch viel Geld, Energie, Zeit in einen Spieler auch rein investierst. Und insofern muss da auch alles sehr, sehr gut geplant und überlegt sein, was halt auch planbar ist, weil man schon eine Sache dazu sagen muss bei Transfers. Es ist ein sehr, 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 sehr vulnerables Geschäft. Da gibt es ein Buch von Ian Graham, der bei Liverpool gearbeitet hat, der gesagt hat, wenn du 8 Indikatoren hast für einen erfolgreichen Transfer und jede bei ungefähr 92% Erfolgswahrscheinlichkeit rankst, hast du am Ende eine Erfolgswahrscheinlichkeit von einem Transfer von ungefähr, ich glaube, 46% oder so, weil einfach es immer möglich ist, dass in einem von die 8 Sachen irgendwas schief geht. Es kann sein, dass der Spieler kommt und fühlt sich in der Stadt nicht wohl. Es kann sein, dass der mit dem Trainer nicht klarkommt, auch wenn du vorher versucht hast, das gut abzuklären. Es kann sein, dass der verletzt ist. Es können so viele Sachen passieren, wo dann der Transfer einfach nicht aufgeht. Und insofern muss man sich auch mal die Quote eben von so erfolgreichen Transfers, das ist eigentlich fast unmöglich, das zu machen. Und um zu deiner Frage zu, also auf 100% Quote zu haben, und um auf deine Frage zurückzukommen, ja, die Planung geht immer weiter und ist jetzt für Sommer eigentlich schon sehr weit fortgeschritten, zumindest von dem, was man halt gerne machen würde. Fakt ist aber auch, und da bin ich auch ein Gegner der Punkteteilung, wir tun uns halt gerade extrem schwer, Dinge zuzumachen, weil der Spieler will natürlich auch wissen, ja, in welcher Liga wir spielen.
Planungssicherheit.
Genau, und der wird jetzt auch keinen Vertrag unterschreiben, nur für eine Liga, weil warum sollte er sich dann vom Markt nehmen sozusagen? Dann, also das ist einfach relativ schwierig gerade. Und ja, dann haben wir vorher schon besprochen, Verkäufe, wenn du was investieren willst, musst du auch verkaufen als SV Oberbayern Kredit. Und ja, das wird dann dementsprechend dann auch mit der ein oder anderen Absage natürlich auch passieren, aber die Planungen sind schon sehr weit fortgeschritten.
Wir quatschen jetzt schon über eine halbe Stunde und haben eigentlich noch relativ wenig über Max Senf gesprochen. Ihr werdet ja schon als Erfolgsduo wahrgenommen, muss man sagen. Gefällt euch das?
Ja, also schlecht ist jetzt nicht, aber der Erfolg ist ja auch immer, wie soll ich sagen, vergänglich. Also wir sind auch gut beraten, uns darauf nicht auszuruhen oder ja, auch in der Saison in Wahrheit jetzt unser Saisonziel noch nicht erreicht, und das ist jetzt mal das Allerwichtigste. Aber ja, natürlich ist es schön und angenehm, wenn das gewertschätzt wird, was man tut und was man macht und wie man zusammenarbeitet. Da auch wieder gibt es ganz viele Leute, die im Trainerteam oder bei mir mit Lukas Brandl auch uns dabei unterstützen, diesen Weg gemeinsam so zu gehen. Und insofern ist das halt eine schöne Geschichte. Wir können uns auf dem auch nicht ausruhen, weil, wie gesagt, am Ende des Tages geht es im Fußball relativ schnell, dass das auch wieder dann nicht so ist. Und insofern muss man und soll man jeden Tag gut arbeiten.
Wo ich darauf hinaus wollte, ist, braucht der Wolfgang Fierler den Max Senft? Braucht der Max Senf den Wolfgang Fierler? Oder ist das einfach eine schöne Geschichte, die man gut erzählen kann, weil es halt jetzt über Jahre ganz gut sich entwickelt hat? Und es gibt ja auch dieses Schicker-Ilzer-Duo, mit dem ihr verglichen werdet.
Ich würde es ein Stück weit allgemeiner sehen. Ich würde sagen, ein Sportdirektor braucht einen Trainer und ein Trainer braucht einen Sportdirektor. Und es gab sicher Momente, wo ich den Max Senf gebraucht habe, und es gibt Momente, wo er vielleicht mich gebraucht hat, und insofern, das macht das auch ein guter Zusammenarbeit, glaube ich, auch aus. Aber diese, was wir vorher auch schon besprochen haben, dieses Vertrauen zueinander, dieses auch mal vielleicht eine schwierigere Phase gemeinsam zu überstehen, das lässt einen natürlich zusammenwachsen, und das stärkt einfach das gegenseitige Vertrauen. Und was ist wichtiger im Fußball als eben dieses Vertrauen zu haben und diese Sicherheit, die es in einer gewissen Form natürlich auch nie gibt, aber diese Sicherheit, dass man dass man gut zusammenarbeitet. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und bei den am besten geführten Clubs der Welt ist das ja auch immer dann der Fall, dass der Verein gewisse Vorstellungen hat, wie der Trainer, was der Trainer auch bringen muss, und gleichzeitig der Trainer dafür Umfeld kriegt, wo er vielleicht das ein oder andere Spiel mehr Zeit hat, um seine Ideen einzubringen, ist auch klar. Brighton fällt mir da ein, die 30% Homegrown-Player-Rate haben, also dass 30% der Spielminuten von denen gemacht werden. Wenn der Trainer das erfüllt, dann kriegt er halt einfach die ein oder andere Partie mehr und das ein oder andere Vertrauensprozent mehr. Und genauso ist das eigentlich bei uns, dass wir gemeinsam ein paar Erwartungen von uns haben, die versuchen, bestmöglich zu erfüllen. Und insofern, würde ich es allgemeiner sehen und würde sagen, der Verein muss Vorstellungen haben, muss einen Trainer dazu aussuchen, der dazu passt. Und der Trainer braucht auch dann am Ende des Tages in ein paar schwierigeren Phasen den Verein oder den Sportdirektor in dem Fall, um erfolgreich zu sein.
Aber wie schnell hast du gewusst, dass der Max Senf der Trainer ist? Oder hast du dazwischendurch einmal gedacht, boah, jetzt an, vielleicht wechseln wir doch einmal. Gab es den Moment irgendwann einmal in eurer Zusammenarbeit, dass du gedacht hast, vielleicht?
Na, sonst wäre es ja passiert. Also ich meine, der Max ist ja eigentlich auch zu uns zur zweiten Mannschaft gekommen. Und da habe ich eigentlich sehr schnell gesehen, wir haben es vorher auch nicht so gut gekannt, vielleicht von 2-3 Telefonaten. Es war jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie davor befreundet waren oder sonst irgendwas. Das wird immer so ein bisschen falsch dargestellt, glaube ich. Aber das, wir haben uns dann getroffen ein paar Mal und haben dann schnell, glaube ich, ein Gefühl entwickelt, okay, in welche Richtung kann das gehen. Und was mich dann überzeugt hat, war einfach so diese, wie schnell er seine Spielidee dann bei unserer zweiten Mannschaft in unserem Konzept, wie er das mitentwickelt hat, beziehungsweise seine Spielidee auch eingebracht hat und gleichzeitig den Blick auf den Verein hatte. Das ist ja auch immer so, finde ich, wichtig beim Trainer. Weil Trainer, die immer verlangen, ja, ich brauche Vertrauen, ich brauche Zeit, und dann aber überhaupt nicht auf den Verein zugehen oder überhaupt nicht die Vorstellungen vom Verein dann erfüllen wollen, das funktioniert halt dann am Ende des Tages auch nicht. Und das war halt immer so ein gutes Nehmen und Geben. Und ich habe halt sehr schnell gemerkt, okay, sehr viel Klarheit in der Ansprache. Er weiß genau, was er will, hat trotzdem irgendwo so ein Gefühl für die Komplexität des Spiels, weil Fußball einfach hochkomplex ist und auch nicht alles planbar ist. Und gleichzeitig die Schnelligkeit, wie er seine Idee reinbracht hat und was man da mit der Zeit irgendwo so ein Stück weit mitbekommt, ist, was passiert unter Druck. Das bekommst du in der zweiten Mannschaft natürlich weniger mit, weil da ist der Druck nicht so hoch. Aber was passiert dann, das ist ja auch eine Trainerkompetenz, die aus meiner Sicht völlig unterschätzt wird, weil ein Trainer, der, mein Dino, das wirst du am besten wissen, der 5-6 Monate das predigt, dann verliert er 3 Spiele und dann auf einmal ist alles anders und der redet nicht mehr mit den Spielern und die Spielidee ist auf einmal komplett anders und er verändert sich als Mensch. Ich glaube, das ist für einen Spieler eigentlich einfach das Schwierigste, dann mit dem umzugehen, weil dann weißt du gar nicht mehr, woran du bist in so einer schwierigeren Phase, und das ist er halt nicht. Ja. Und da ist er sehr überzeugt von sich und von seinem Weg und von seiner Idee, ohne zu vergessen, dass man dann vielleicht Dinge auch anpassen muss und dass man vielleicht auch irgendwo Kleinigkeiten auch natürlich neu justieren muss, wenn es eine Zeit lang nicht so gut funktioniert. Und dieses Gleichbleiben unter Druck finde ich auch eine sehr hohe Trainerkompetenz und wichtige Trainerkompetenz.
Wie hart hast du dann verhandelt, als zwischen Weihnachten und Silvester Sturm Graz da war und um Max Senf gekämpft?
Ja, unsere Voraussetzung oder unsere Standpunkt war das relativ klar. Es ging ja auch jetzt nicht nur um den Max, sondern auch um große Teile unseres Trainerteams. Und ich bin sehr überzeugt von unserem Trainerteam, auch von den Co-Trainern, vom Tormann-Trainer, vom Athletiktrainer, vom ganzen medizinischen Staff, von allen Leuten, die da dabei sind, bin ich sehr überzeugt. Und für mich war es dann, was ich auch unserem Präsidium versucht habe zu sagen, was sie auch so gesehen haben, das ist eben, das eine ist der Cheftrainer und das andere ist aber das ganze Team. Und für mich war es dann irgendwo klar, dass wir in der Konstellation eine ganz gute Chance haben, in der Liga zu bleiben. Und wenn man das gegenrechnet gegen einen möglichen Abstieg, weil egal wer dann nachher kommt aus einer erfolgreichen Phase, wenn ein Trainer aus einer erfolgreichen Phase geht, dann passiert das ja auch. Dann sagt der neue Trainer, du musst beim Standard 3 Mitarbeiter links stehen. dann kriegst du ein Tor vielleicht und auf einmal heißt es, ja, aber früher haben wir es nicht so gemacht und was soll das und warum ändern wir das jetzt und so weiter und so fort. Da kann ein Trainer richtig gut sein, aber es ist halt sehr schwer, aus einem, nach einem erfolgreichen Trainer zu kommen. Und das waren so ein paar Parameter, wo ich und das Präsidium dann entschieden haben, okay, um den Preis ist es möglich für uns. Und ja, dann war es eigentlich weniger verhandeln als einfach abwarten, ob das jetzt für Sturm in Frage kommt oder nicht. Das war dann nicht so und da glaube ich auch der Max dann ein Gefühl entwickelt, wo er gesagt hat, okay, wenn ich jetzt den Verein wechsle und es ist dann trotzdem sein erster großer Verein in Österreich oder überhaupt, dann muss da auch die 1000%ige Überzeugung da sein. Und das hat er dann nicht gespürt und deswegen war das dann auch ja, Gott sei Dank irgendwann einmal erledigt.
Mario, Stage is yours für deine allseits beliebte Abschlussfrage.
Oder eigentlich habe ich schon wieder zwei. Ja, Tino, ist immer das Gleiche. Auf der einen Seite schaut es momentan gut aus mit Klassenerhalt und trotzdem durch diese Punkteteilung kann man schnell irgendwo reinrutschen. Ist das bei euch Thema, dass man eigentlich nur 7 Punkte sind es, glaube ich, aktuell, vorne ist und dass das noch kippen könnte und dann dieses erfolgreiche Konstrukt plötzlich zerbrechen könnte?
Thema, also ich glaube, wenn du im unteren Playoff spielst, dann ist irgendwo der Blick immer nach vorne und immer aber ein Stück weit auch nach hinten. Am Samstag gegen Blaues Linz nach 25 Minuten hätte ich eigentlich gesagt, das ist kein Thema mehr. Dann wieder, wie es im Fußball oft so ist, ein, zwei entscheidende Aktionen haben das leider wieder gedreht. Ich bin auch Fan davon, ich komme ja auch aus dem Datenbereich zu einem gewissen Teil und bei Opta damals und ich bin immer Fan davon, Performance zu bewerten und da glaube ich, dass wir ganz gut liegen und jetzt sehr wenig darauf hindeutet, dass wir am Ende Zwölfter werden. Aber der Teufel schläft nicht, wir müssen da schon vorsichtig sein und ich denke mal, ergebnistechnisch im Frühjahr muss man das auch ein Stück weit differenziert beobachten, weil wir hätten eigentlich, sage ich jetzt mal, waren 20 Sekunden davor entfernt, den Last zu schlagen zu Hause. Wir haben gegen Sturm ein ganz spätes Gegentor kassiert. Wir haben jetzt gegen Blaues Linz so ein bisschen einen blöden Spielverlauf gehabt. Also das sind schon Dinge, die ein Stück weit schwierig sind, aber ich glaube, in solchen Situationen ist es immer wichtig, wie man weiter tut. Und da bin ich sehr zuversichtlich und auch überzeugt, dass wir die richtigen Schritte setzen werden.
Abschlussfrage, und Tino, die geht an dich. Wolfgang, du darfst dann gerne einhaken. Tino, wo sehen wir Wolfgang Fiala in seiner Karriere noch?
Ziemlich sicher in der deutschen Bundesliga, würde ich sagen.
Na, da kann ich nichts mehr sagen dazu.
Wunsch, Traum oder gar kein Karriereplan?
Zu einem Karriereplan gehört ja etwas dazu, was man, oder ganz viele Dinge dazu, die man vielleicht von außen gar nicht so im Schirm hat, wie Familie und so weiter und so fort. Also bei mir ist es einfach so, dass Fußball sehr, sehr, sehr wichtig ist, aber ich werde da jetzt auch nichts machen, was gegen mein Umfeld ist, weil das einfach für mich das Wichtigste ist. Aber natürlich, also ich glaube, wenn man die deutsche Bundesliga sieht, dann ist das etwas, wo man sehr gerne mal arbeiten würde. Aber so einen richtigen Plan, ja, das Leben zu planen, das hat das wie bei Transfers, das sind aber zu viele Variablen.
Das geht nicht im Fußball. Ja. Die ganzen Pläne kannst du nicht hochschmieren.
So viel wie gesagt, wie bei den Transfers, wenn du da zu viel planst, dann zieht das Leben an dir vorbei und dann stehst du immer gut ohne Spieler da.
Sehr guter Abschluss. Dann denkt man ein bisschen von Tag zu Tag, von Spiel
so
zu Spiel.
So ist es, so ist
von
es.
Transfer zu Transfer.
Jetzt bleiben wir mal in der Liga. Das ist
sehr schön. Vielen Dank für die Zeit.
Danke,
Wolfgang. Vielen Dank. Danke euch.
Neue Folgen von Man kennt sich, man schätzt sich gibt es jeden zweiten Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.